Ich finde euren Namen ehrlich gesagt verdammt irreführend. Ich habe da immer ein Kontrollgremium für Ärzte oder Mediziner vor Augen und wenn es schon Watch heißt, dann assoziiere ich damit auch nicht Menschen, die am Telefon sitzen. Woher kommt denn euer Name?
Watch the Mediterranean, die Abkürzung dafür, ist eigentlich eine Gruppe, die ein bisschen separat ist von der Alarmtelefongruppe, sondern das Alarmtelefon ist eine Untergruppe von Watch the Med. Und Watch the Med hat sich zur Aufgabe gemacht, das Mittelmeer zu beobachten, was dort passiert und Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren, illegale Pushbacks, Abschiebungen, die nicht rechtens sind, zu dokumentieren, die festzuhalten und zu verbreiten. Und deshalb ist es Watch the Med, weil es erstmal von der Organisation her nicht eine aktive Organisation war, die wirklich bewusst Einfluss genommen hat, sondern erstmal beobachtet hat, dokumentiert hat. Und das Alarmtelefon, die Untergruppe, die ist dann erst letzten Oktober entstanden, um wirklich aktiv dann auch im Geschehen eingreifen zu können und helfen zu können.
Du hast gerade den, ich würde mal sagen, Fachbegriff illegale Pushbacks verwendet. Was stelle ich mir darunter vor?
Das Mittelmeer ist auch eingeteilt in Hoheitszonen. Und wenn jetzt ein Boot im spanischen Gewässer ist zum Beispiel, dann dürfte die spanische Marine das Boot nicht mehr nach Marokko, was in dem Fall Spanien-Marokko ist eine von den populärsten Routen, dann dürfte die spanische Marine die Boote nicht zurückschieben nach Marokko und nicht abschieben sozusagen. Und das wäre dann ein Pushback. Aber offiziell, wenn die Boote im Hoheitsgewässer sind von den europäischen Ländern, dann haben die Menschen auf diesen Booten das Recht, ganz regulär Asyl zu beantragen und auf ein reguläres Asylverfahren. Und das kann auf dem Meer nicht stattfinden. Von daher müssen die Leute dann an Land gelassen werden.
Du hast gerade schon so ein bisschen angefangen zu erklären, was Watch the Med ist. Und das habe ich mich auch gefragt, was das ist. Ist das ein Verein? Ist das einfach ein freiwilliger Zusammenschluss von Menschen? Ist das ein Start-up-Unternehmen oder was ist es eigentlich?
Ich würde sagen, es ist eine Organisation, eine unabhängige Organisation, nicht ein eingetragener Verein oder mit irgendeinem bestimmten Sitz, sondern es sind verschiedene Aktivisten von allen europäischen Ländern, von nordafrikanischen Ländern, die sich zusammengeschlossen haben, die gleiche Philosophie verfolgen, die Freedom of Movement Bewegungen unterstützen, offene Grenzen, No Borders Bewegungen, sind Aktivisten aus all diesen verschiedenen Bewegungen, die schon existieren, die sich als nicht als loser Zusammenschluss, das würde dem Ganzen irgendwie nicht gerecht werden, ne? Aber trotzdem ohne feste Agenda oder ohne Mitgliedertreffen oder Mitgliedsbeiträge oder irgendwie so funktionieren aus diesem Grundwunsch des Aktivismus heraus, etwas zu verändern.
Aber irgendwer steuert das ja schon anscheinend, oder? Also es gibt ja eine Internetseite, die irgendwer eingerichtet hat, es gibt Logos, die irgendwer gemacht hat, jemand hat die ganze Telefonanlage irgendwie zusammengestellt. Also wo ist da der Kern der Sache, sag ich mal?
Es gibt eigentlich keine, also es ist eine, wie soll man sagen, es gibt keine Strukturen, Hierarchiestrukturen, sondern wir haben Skype-Konferenzen, wo dann alle Mitglieder gemeinsam skypen und gemeinsam Entscheidungen treffen und finden. Und jeder bringt sich ein mit dem Wissen, was er hat. Wir haben natürlich Experten, die sich technisch auskennen, das können andere Leute nicht. Wir haben Regionalexperten, die dann die bestimmten Berichte schreiben zu den einzelnen Regionen, wo viel Migration stattfindet. Und wir haben Marketing-Experten, wir haben Journalisten mit bei Watch the Med, die Sachen publizieren. Und jeder hat so seine eigene Position, aber die ist nicht festgeschrieben oder zugewiesen, sondern alle neuen Mitglieder können sich einbringen. Und es ist alles absolut demokratisch, was so passiert, wirklich. Also die Skype-Konferenzen können dementsprechend dann auch mal länger dauern.
Okay, dann kommen wir mal wieder zurück zu dem, was ihr da macht und weswegen wir jetzt hier auch sitzen und sprechen, nämlich zu dieser Telefongeschichte. Warum gibt es euch überhaupt? Weil Menschen, die in Seenot sind und ein Telefon zur Verfügung haben, die könnten ja auch einfach die Küstenwache anrufen.
Prinzipiell schon, aber zum Beispiel, wenn man jetzt fährt von der Türkei Richtung Griechenland. Ne? Griechenland hat Unmengen von vielen Inseln und jede dieser einzelnen Inseln hat eine eigene Küstenwachenstation. Und es macht natürlich Sinn, die Küstenwache anzurufen, die am nächsten gelegen ist und nicht erst irgendeine andere Insel oder Piräus oder Athen, die großen Stationen irgendwie anzurufen. Und da haben wir manchmal auch Schwierigkeiten. Also es ist nicht so leicht, wie man sich das vorstellt, dass man einfach eine Nummer wählt, den Anruf absetzt und dann wird die Rettungsaktion eingeleitet, sondern wir rufen manchmal 20, 30 verschiedene Nummern an und müssen richtig mit den Menschen diskutieren, haben oft Menschen am Telefon, die kein Englisch oder Französisch oder Spanisch oder so sprechen, sondern halt dann in dem Fall Griechisch. Und das ist für die Menschen, die gerade auf dem Boot sind, eine unfassbare Belastung, da sich durch alle Nummern durchzuwählen. Das kostet denen sehr viel Batterie, die auf jeden Fall gespart werden muss. Oft haben wir die Problematik auch, dass die Menschen keinen Akku mehr haben und wir den Kontakt verlieren dadurch. Und ja, wir haben halt die Kapazitäten, wir haben auch das Geld, die ausländischen Telefone alle anzurufen und abzuklappern. Das darf man ja auch nicht unterschätzen, dass das enorme Telefonkosten sind. Und wir haben auch einen Namen mittlerweile bei der Küstenwache. Das heißt, wenn wir jetzt Watch the Mat Alarm Phone anrufen, dann wissen sie, wer wir sind, nehmen die Notrufe ernst, wissen auch, dass, ja, so bitter wie es ist, eine europäische Organisation Bescheid weiß, dass dieses Boot auf dieser und dieser Position ist. Das heißt, dass die Gefahr von diesen illegalen Pushbacks ein bisschen verringert wird, weil wir einfach dort sind und das den Fall aufnehmen und auch verbreiten, dass wir wissen, dass dieses Boot dort ist in den Gewässern. Wenn jetzt die Migranten selbst Kontakt aufnehmen würden mit der Küstenwache, dann wäre die Gefahr viel, viel größer, dass sie ungesehen sozusagen wieder zurückgeschickt werden.
Wie bist du jetzt persönlich dazu gekommen, bei dieser Organisation mitzumachen, bei Watch the Mat?
Ich war 3 Monate in Marokko, an der EU-Außengrenze direkt, also sowohl in Tanger, wo viele Boote ablegen Richtung Spanien, als auch an den Landesgrenzen zu den Enklaven Ceuta und Melilla. Da kennt man das von Dokumentationen, so die großen Zäune, die Spanien da errichtet hat. Und ich bin selbst Sozialarbeiterin und also studiere gerade noch im Master Sozialarbeit und mit meinem Fokus auf Migration und Asylpolitik und war halt an der EU-Außengrenze, um mehr zu lernen darüber, was wirklich passiert, um eigene Erfahrungen zu sammeln. Und dort habe ich Watch the Mat kennengelernt, eine Alarmphone-Gruppe, die von Tanger aus Schichten übernimmt. Und konnte dort einfach reinsteigen und in mehrere Schichten mitmachen, reinschnuppern und habe festgestellt, das ist wirklich die effektivste, aktivste Art, etwas zu tun, weil ich ein bisschen einfach die Schnauze voll davon habe, hier in Deutschland zu sitzen und von Konferenz zu Treffen zu Workshop zu gehen und einfach nur darüber zu reden, dass sich was verändern soll. Und ja, Watch the Mat Alarm Phone, das hat mir die Möglichkeit gegeben, egal wo ich gerade bin, weil ich sehr viel auch reise und unterwegs bin, ich brauche nur Internet und mein Telefon und kann aktiv etwas dazu beitragen, dass weniger Menschen untergehen im Mittelmeer.
Ja, da hast du jetzt schon ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich würde die Frage aber trotzdem nochmal so umfassend stellen, wie sie auch hier steht, nämlich wie ist denn die Arbeit so, wie du sie erlebst? Wie ist das Ganze organisiert und wie läuft so eine Schicht ab?
Okay, das ist natürlich eine Riesenfrage, da könnte ich jetzt lange drüber erzählen.
Bitte.
Es ist tatsächlich sehr organisiert. Also ich war auch sehr überrascht von dem Grad der Organisation, aber ich glaube, das ist auch notwendig, weil ich meine, man handelt mit Menschenleben in dem Fall. Ne? Das klingt jetzt hochdramatisch, aber es ist einfach Fakt und Realität und dann muss man das auch so benennen. Die Menschen rufen an auf einer französischen Nummer, das ist die Alarmtelefonnummer. Der Server steht in Frankreich. Und von diesem Server aus werden die Anrufe weitergeleitet auf das jeweilige Schichtteam, was gerade arbeitet. Wir arbeiten zu 99%, sage ich jetzt mal, in Teams. Zum einen hat das den Sinn, dass viele Anrufe auch mal parallel eintreffen können, weil es gerade auch so Stoßzeiten gibt. Zum Beispiel von Marokko nach Spanien brechen die Menschen meistens so zwischen 4 und 5 Uhr nachts auf. Und dann kommen die Notrufe natürlich auch relativ parallel rein und dann können verschiedene Menschen an verschiedenen Computern verschiedene Fälle bearbeiten. Das hat aber auch eine psychologische Komponente, weil es natürlich sehr belastend ist, wenn man einen Anruf bekommt und die Menschen im Hintergrund schreien, Panik haben und eventuell auch schon Menschen gestorben sind. Und da ist es einfach gut, jemanden noch als Teampartner an der Seite zu haben und gemeinsam an dem Fall zu arbeiten, gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie man den Menschen helfen kann. Dann bekommen wir den Anruf und nehmen Koordinaten auf, nehmen die Telefonnummer auf und müssen dann relativ schnell den Anruf erstmal abbrechen, um halt in Ruhe dann die Küstenwachen anrufen zu können oder auch zivile Seenotrettung. Die Sea-Watch aus Deutschland ist unterwegs an der libyschen Küste. Zwei Boote von Ärzte ohne Grenzen sind dort unterwegs, die wir auch anrufen können. Und wir können auch Handelsschiffe anrufen, die wir auf einer Live-Map, auf einer Live-Karte im Internet sehen können. Und wenn die in der Nähe von Booten in Seenot sind, dann können wir auch diese kontaktieren. Und ja, genau, und da müssen wir halt einfach mit den Koordinaten erstmal gucken, wo das Boot ist, wie ernst die Situation ist, ob die Menschen, in welchem Hoheitsgewässer sie sich gerade befinden, ob sie es eventuell noch schaffen könnten, in europäische Hoheitsgewässer zu fahren, da wir es tunlichst vermeiden, Libyen anzurufen oder Tunesien anzurufen oder die nordafrikanischen Staaten, weil da halt wirklich auch beim Abfangen der Boote schon klar ist, dass Menschen erstmal inhaftiert werden und Menschenrechtsverletzungen stattfinden und natürlich auch die Menschen dann nicht nach Europa gekommen sind und eine nächste Überfahrt vor sich haben, weil sie werden es weiter versuchen. Sie werden dann nicht aufhören, wenn sie wieder nach Nordafrika zurückgebracht werden. Aber wenn es um Menschenleben geht und wenn das Boot wirklich am Sinken ist, dann rufen wir natürlich auch Nordafrika an, wenn es sein muss.
Wie verständigt man sich denn da? Also ich meine, wenn man irgendwie in einem fremden Land ist, dann heißt es immer, ja, du kannst dich ja auch mit Gesten noch irgendwie verständlich machen und das wird dann alles schon, du musst nur da und dahin zeigen. Aber wenn jetzt jemand telefoniert aus Afrika, in der Sprache mit dir spricht, die du gar nicht verstehst, wie soll das denn laufen? Und du musst ja dann auch irgendwo anrufen in Afrika oder so, wo du auch nicht genau weißt, ob die jetzt alle Englisch können oder Deutsch oder Französisch.
Mhm. Wir haben in dem Fall eine Liste von Übersetzern. Die Übersetzer übernehmen keine Schichten, sondern wir müssen die dann durchtelefonieren und hoffen, dass wir jemanden erreichen. Und es ist manchmal schwierig herauszufinden, welche Sprache gesprochen wird, aber wenn man dann fragt, wenn man wirklich nichts versteht und einfach fragt, Arabic, Farsi, irgendwann findet man schon einen Punkt, wo jemand sagt, yes, so, yes, Farsi, und dann weiß man, okay, jetzt brauche ich einen Farsi-Übersetzer und den kann man ganz gut per Skype zum Beispiel dazuschalten. Dann kann man so einen Konferenzanruf machen, den Übersetzer mit dazuschalten und gemeinsam zu dritt dann kommunizieren. Ja, und ansonsten die Küstenwachen, zu großen Teilen sprechen sie die großen europäischen Sprachen, die in den besten Fällen auch in jedem Schichtteam, ja, gesprochen werden. Also es kann nicht jeder Französisch, aber es sollte ein Französischsprachiger in jedem Team sein und ein Spanischsprachiger, das wäre schon ideal.
Wann rufen euch denn Menschen an? Wer sind denn so die klassisch ist jetzt echt ein blödes Wort in der Situation, aber was sind denn so die Situationen, in denen euch Menschen anrufen?
Momentan rufen uns am meisten Menschen an von auf dem Weg von der Türkei nach Griechenland und das sind häufig Boote, das sind häufig Schlauchboote und ja, wenn der Wind, so wie gestern zum Beispiel, extrem stark ist, dann sind sehr viele Anrufe da, weil die Boote umkippen können, weil Kammern von diesen Schlauchbooten platzen können und das Boot am Sinken ist, weil Menschen über Bord gegangen sind und abgetrieben sind und deren Freunde oder Bekannten auf dem Boot uns anrufen und sagen, da ist einer schwimmen gegangen, so blöd das jetzt auch klingt, aber dann versuchen wir die dann zu lokalisieren. Aber es rufen uns auch gerade, in dem Fall Türkei, Griechenland, viele Menschen an, die auf griechischen Inseln gelandet sind, die zum Beispiel nicht bevölkert sind. Es gibt ja so viele kleine griechische Inseln und dann sitzen die Menschen auf dieser Insel fest und brauchen auch Hilfe. Oder ja, von Libyen Richtung Italien sind es dann schon richtige Seenotsanrufe, wo das Boot am Sinken ist oder wo der Motor nicht mehr funktioniert und die Menschen nur treiben können und zwar sich lokalisieren, aber das Boot einfach nicht mehr steuern können. Ich hatte mal einen Fall, die sind im Nordwesten von Syrien, von Libyen aus aufgebrochen und sind in Malta rausgekommen, weil sie halt ihren Motor verloren haben und die waren 2 Wochen auf dem Meer. Und konnten einfach nur die ganze Zeit sehen, dass sie falsch treiben und konnten nichts tun, konnten das einfach nicht verhindern. Und das ist dann natürlich echt eine kritische Situation. Ja, und von Marokko, also es ist überall wirklich ein bisschen anders, von Marokko rufen die Menschen an, sobald sie in spanischen Gewässern sind. Das sind nur 14 Kilometer da in der Straße von Gibraltar. Und man kann das ungefähr abschätzen, wenn man beide Landeszungen sehen kann, wenn man auf dem Meer ist. Und man kann es ungefähr einschätzen, wenn man auf spanischen Gewässern ist. Und dann werden sie vom Roten Kreuz oder von Salvamento Marítimo, das ist die Organisation, die da Seerettung betreibt, tatsächlich an Land gezogen. Also die wenigsten Boote kommen von Marokko aus eigener Kraft an, weil die meisten Leute paddeln, rudern. Und das ist natürlich dann sehr anstrengend und dann lassen sie sich rüberziehen, auch wenn sie nicht in Seenot sind, in klassischer Seenot.
Die nächste Frage habe ich mal 2 in 1 gepackt, weil ich nicht so richtig wusste, wie ich die voneinander abgrenzen soll, nämlich wann ist eure Arbeit vorbei und wo hört euer vermutlich selbst abgesteckter Zuständigkeitsbereich auf?
Du meinst jetzt so generell bei den Shifts oder?
Eigentlich sind es 2 Fragen. Zum einen, was habt ihr euch für einen Zuständigkeitsbereich abgesteckt, wo ihr sagt, dafür sind wir da, das machen wir? Und wann ist eure Arbeit vorbei? Ist auch nochmal, also es geht in die gleiche Richtung, aber es soll eigentlich eher darauf abzielen, zu fragen, wann sagt ihr, dieser und jener Fall, den ich jetzt behandelt habe, gerade am Telefon oder auf welchem Weg auch immer, ist jetzt für mich, für das, was ich tun kann als Watch the Met-Aktivistin, abgeschlossen.
Also das ist echt tatsächlich schwierig und fallabhängig. Für mich ist der Fall vorbei, wenn Menschen angekommen sind, wenn sie in Europa angekommen sind und gerettet worden sind oder auch von der Türkei oder von Libyen wieder gerettet worden sind, an Land sind. Und wir sind aber noch so ein bisschen am Ausdefinieren, wann unsere Arbeit vorbei ist, tatsächlich im Team, also im kompletten Watch the Met-Team, weil es natürlich schwierig ist, wenn Leute einen dann anrufen, zum Beispiel von griechischen Inseln, von Auffanglagern und es dort unhaltbare Zustände sind, dann sagt man auch nicht, okay, das liegt jetzt außerhalb unseres Zuständigkeitsbereiches, weil ihr seid nicht mehr auf dem Wasser im Mittelmeer, sondern dann versucht man natürlich auch Hilfe zu organisieren. Das Problem ist, dass es dann so einen Dominoeffekt gibt und die Alarmtelefonnummer für ganz viele andere Zwecke dann auch gebraucht wird. Es rufen zum Beispiel mittlerweile auch Leute an, die ihre Verwandten suchen und die nicht wissen, wo die abgeblieben sind. Und da sage ich zum Beispiel, da kann ich nicht mehr weiterhelfen. Da gibt es eine Seite, eine Internetseite, die ich da nennen kann. refunite.org heißen die. Und die könnte man dann anschreiben, aber da gebe ich nur die Seite dann weiter an die Menschen und da müssen sie sich leider selbst kümmern, da kann ich dann nicht mehr. Oder auch jetzt Mazedonien zum Beispiel, wenn da die Leute an dem Zaun sind im Landesinneren, dann kann ich auch nicht weiterhelfen. So, Watch the Met, wir müssen uns relativ klar abgrenzen, weil wir sonst überfordert werden. Es sind so viele Menschen, wenn diese Nummer sich immer weiter verbreitet, wir haben jetzt schon so viele Anrufe, dann können wir irgendwann nicht mehr effektiv Hilfe leisten. Und deshalb geht es bei uns in erster Linie um Seenotrettung. Und wir versuchen es auch darauf zu begrenzen. Trotzdem, also jetzt nochmal auf so eine Schicht bezogen, wenn ich da eine 8-Stunden-Schicht habe, also wir haben einen Rhythmus von 8 Stunden jeweils als Schicht und dann gebe ich den Fall prinzipiell auch weiter ab an die nächste Schicht, wenn meine Schicht beendet ist. Weil man meistens ja auch noch ein anderes Leben hat und in irgendwelchen Konferenzen vielleicht sitzt oder studiert oder arbeitet oder Sport treibt oder was auch immer und dann einfach nicht nonstop am Telefon oder Internet weiter sein kann. Aber gedanklich ist der Fall natürlich nicht abgeschlossen, selbst wenn die Schicht beendet ist. Und ich habe jetzt zum Beispiel vorgestern einen Fall gehabt, den habe ich bis heute weiter mitbetreut und mitbearbeitet, weil ich Kontakt zu den Menschen hatte per WhatsApp. Die waren auf einer griechischen Insel und saßen dort fest und hatten eine hochschwangere Frau dabei, die ins Krankenhaus musste und keiner hat sie geholt. Also keine Polizei ist gekommen, kein Krankenwagen, keine Privatpersonen und wir haben alle möglichen Hebel in Bewegung setzen müssen. Und das ist natürlich unmöglich, da zu sagen, okay, meine Schicht ist jetzt vorbei und ihr sitzt jetzt auf der Insel, aber ich lebe jetzt mein Leben ganz normal weiter und denke nicht mehr an euch, sondern das habe ich natürlich jetzt bis zum Ende mitbearbeitet, diesen Fall.
Hast du schon mal jemanden persönlich kennengelernt, den oder die du zuvor am Alarmphone hattest?
Ich habe witzigerweise schon Leute am Alarmphone gehabt, die ich vorher persönlich kannte. Hinterher noch nicht. Aber dadurch, dass ich in Marokko war und viele Leute dort kennengelernt habe, weil ich in der Community gearbeitet habe von den Leuten, die alle übers Mittelmeer fahren, hatte ich schon Alarmanrufe, wo ich die Stimme erkannt habe. Und das ist ja, so bitter wie es ist, jeder Mensch ist gleich viel wert, ne? Aber das ist trotzdem nochmal ein anderer Adrenalinstoß, wenn du dann weißt, dass jemand, den du kennst und der eventuell auch irgendwie freundschaftlich mit dir verbunden ist, dann dich plötzlich anruft und sagt, Lisa, ich bin in Seenot, so, und mich dann natürlich auch erkennt.
Ich habe vorher ein Interview gehört mit einer Frau aus Österreich, glaube ich, die auch bei Watch the Met aktiv ist. Und die meinte, dass eure Organisation, wenn alles richtig laufen würde, ja eigentlich gar nicht existieren müsste. Und da habe ich mich gefragt, was müsste oder was könnte denn passieren, damit es euch nicht mehr geben müsste?
Also wir sind für legale Wege in die EU einzureisen, für eine Fährverbindung von nordafrikanischen Staaten oder von der Türkei in die EU, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, Asyl hier zu beantragen, wie es auch ja eigentlich rechtlich notwendig ist oder rechtlich sein sollte, dass die Menschen die Möglichkeit haben. Von daher, wenn es legale Zugangswege in die EU gäbe über eine solche Fährverbindung oder über Flugverbindung, das ist ja am Ende das Gleiche, dann müssten die Menschen ja nicht mehr übers Mittelmeer setzen mit diesen Booten, die eigentlich nicht dafür gemacht sind, diese vielen Kilometer auf dem Meer zu überstehen.
Ich finde, das klingt sehr abstrakt. Kannst du es mal genauer beschreiben, was das für eine Fährverbindung sein sollte? Wie sollte das aussehen? Wie sollte das ablaufen?
Im Prinzip geht es darum, dass die Fähren, also es gibt ja Fähren, ne, von Nordafrika nach Europa, die existieren ja einfach, dass die geöffnet werden, auch für Menschen, die auf der Flucht sind oder für Menschen, die sich in der EU niederlassen wollen. Generell sind wir auch von der Philosophie her auch für alle Menschen offen, die in der EU sich niederlassen wollen, ob man die nun als Geflüchtete definiert oder nicht oder wie auch immer man diese Menschen definieren möchte. Aber ich finde, jeder Mensch, der in der EU leben möchte, sollte das Recht haben, hier sein Glück zu versuchen und zu kommen. Und die Grenzen sollten offen sein für diese Menschen. Und deshalb wäre ich dafür, dass es auch Fährtickets geben sollte für alle Menschen ohne Visum und ohne irgendwelche Einschränkungen. Und die Fährtickets wären auch wesentlich günstiger als jede Überfahrt. Also wenn man da sich anschaut, was die Überfahrten kosten auf diesen Holzkähnen oder Schlauchbooten, dann kann man sich dreimal davon ein Flugticket holen.
Du hast eben schon davon gesprochen, dass teilweise auch Leute anrufen, wo du das Gefühl hast, du kannst ihnen nicht weiterhelfen, weil das Probleme sind, die nicht in euren Zuständigkeitsbereich fallen. Aber gibt es auch falschen Alarm oder Leute, die nur aus Jux oder Böswilligkeit anrufen und die Leitung blockieren?
Das ist tatsächlich noch nie passiert. Was schon passiert ist oder was häufiger passiert ist, dass Leute Testanrufe machen, um einfach sicher zu gehen, ob die Nummer funktioniert und ob wir 24 Stunden erreichbar sind. Sowas passiert relativ häufig. Und es ist auch schon passiert, dass wir das Gefühl hatten, jemand hat mehrfach angerufen auf meinem Ladentelefon, um ein bisschen zu schäkern und um Leute kennenzulernen und so ein bisschen das cool gefunden, den Kontakt zu haben zu einem europäischen Mädchen, was gerade auf der anderen Seite sitzt, was ihm vielleicht weiterhelfen kann, sobald er es rüber geschafft hat. Aber das ist mir einmal passiert. So. Und da habe ich dann auch relativ deutlich klar gemacht, dass die Leitung nicht durch sowas blockiert werden kann und dass es ein ernster Zusammenhang ist mit diesem Telefon und dass es nicht möglich ist, da jetzt weiter privat zu quatschen.
Um das Interview hier heute zu organisieren, haben wir uns ja im Vorfeld ein paar E-Mails geschrieben und ich habe tatsächlich zu keinem Zeitpunkt auch nur daran gedacht, aber du hast trotzdem einen Satz reingeschrieben, den ich hier mal vorlese. Wir haben uns als Watch the Met entschieden, keine Journalisten mit in die Schichten zu nehmen. Das war wirklich nicht mein Gedanke, aber ich muss jetzt trotzdem nochmal nachfragen, warum eigentlich? Das könnte ja auch ein interessanter Beitrag werden, oder nicht?
Ja, natürlich, aber in erster Linie ist Watch the Met nicht dafür da, interessante Beiträge zu produzieren für die Öffentlichkeit, sondern wir sind in erster Linie für die Menschen dort da, die in Seenot sind. Und das sind traumatischste Verhältnisse und du müsstest ja prinzipiell dann jeden Menschen als allererstes am Telefon, der anruft, sagen, pass auf, es hört hier ein Journalist mit, der auch Informationen mit aufnimmt und diese Information ist einfach trivial in der Situation und das sind extreme Anrufe, die manchmal kommen, Menschen in Todesangst und da haben wir uns einfach dafür entschieden, dass wir das nicht gut finden, wenn das irgendwie journalistisch weiterverarbeitet wird, ohne dass die Menschen Bescheid wissen. und auch für uns, ne? Für uns sind es ja auch psychologisch anstrengende Situationen. Also ich merke richtig, wie das, wenn ich meine Schicht abgegeben habe und das Telefon nicht mehr klingeln kann, wie da was von mir abfällt, ne? So ein Stress natürlich und ein konstanter Adrenalinschub irgendwie so langsam nachlässt. Und ich glaube, wenn da noch jemand dabei ist, der dich konstant sozusagen auch mit beobachtet, selbst wenn es jemand ist, den man gern hat oder so, als man, wir haben ja auch befreundete Journalisten, dann kreiert das einfach eine Situation, die den Arbeitsablauf stört.
Wir reden jetzt hier die ganze Zeit über das sogenannte Alarmphone, aber wir nennen die Nummer gar nicht. Sollte man das machen oder ist das bei den Leuten, die das hier hören, in der Mitte Europas, in Anführungszeichen, ist das die falsche Zielgruppe?
Nein, im Gegenteil. Also wir verteilen tatsächlich auch Alarmtelefonkarten in Deutschland auf Konferenzen unter Geflüchteten, weil viele Leute Verwandte haben, Freunde haben, die noch diese Fahrt vor sich haben und die Kontakt haben und die Nummer dann weitergeben. Also das sollte so weit wie möglich verbreitet werden. Ich weiß jetzt leider gerade nicht auswendig und ich habe mein Handy ja ausgeschaltet, deshalb kann ich sie dir jetzt gerade nicht einsprechen. Aber vielleicht kannst du das im Nachgang nochmal machen oder wir schieben das nochmal hinterher.
Ich baue das dann in die Abmoderation mit ein, die auch unmittelbar folgt, nachdem ich die letzte Frage gestellt habe, nämlich gibt es abschließend noch etwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du aber unbedingt noch loswerden möchtest?
Was für mich ganz prägend war, was ich vielleicht noch erwähnen kann, ist, ich habe mal in Marokko mit einem Aktivisten 2 Stunden lang diskutiert über europäische Asylpolitik und habe ja so ein bisschen verschiedene Argumente benutzt, wie wenn wir jetzt so eine Fährverbindung einrichten würden, dann würden ja viel mehr Leute kommen und ich weiß nicht, inwieweit das wirklich funktionieren würde, den sozialen Frieden aufrechtzuerhalten, weil wir jetzt schon Probleme haben mit Menschen, die Gegenankommende sind und man bräuchte einfach 1 Million mehr Sozialarbeiter und Psychologen, die sich dann um diese Menschen kümmern und die irgendwie schaffen, diese Spannung zu lösen, die Sozialspannung. Ne? Also ich rede jetzt gar nicht von Geldern oder Sozialkassen oder so, das sind Argumente, die widerlegbar sind, rein rechnerisch von Wirtschaftswissenschaftlern widerlegt worden sind, dass das keine größere Belastung der Sozialkassen wären. Im Gegenteil, mehr Steuern reinkommen würden in die Sozialkassen. Aber genau, das ist ein anderes Argument. Aber der Mensch, mit dem ich da diskutiert habe, der hat einen ganz prägenden Satz für mich gesagt. Der hat gesagt, ja, Lisa, das stimmt, es würde Probleme geben. Es würden viele Leute kommen und man müsste irgendwie versuchen, diese Ströme von Menschen auch zu managen und die Leute unterzubringen und menschenwürdig unterzubringen, den Arbeitszugang zu verschaffen und so weiter und so fort. Aber was ist die Alternative? Eigentlich hat er nur gesagt, but. So, und ich habe mir dieses but angehört und das hat mich überzeugt und das stimmt. Was ist die Alternative? Egal, was für Probleme es geben kann hier auf europäischem Festland durch Menschen, die ankommen, die, klar, es ist auf einer griechischen Insel, wo jetzt gerade 4.000 sind an einem Tag angekommen. Das ist natürlich erstmal problematisch und es ist schwierig, das zu managen und zu koordinieren. Aber was ist die Alternative, die Menschen nicht kommen zu lassen und in Syrien sitzen zu lassen, wo sie wirklich ihr Leben gefährden oder in Libyen sitzen zu lassen, wo Schlepperbanden Menschen monatelang festhalten und foltern und denen von Familien Gelder erpressen oder auch offizielle Regierungsstrukturen, die Menschen jeden Tag in Gefängnissen verprügeln. Es gibt keine Alternative, die Menschen müssen kommen dürfen. So. Und selbst wenn es dann Probleme gibt, sind diese Probleme wesentlich geringer als die Probleme, denen die Menschen jetzt gerade ausgesetzt sind. Und ich finde, das ist irgendwie so ein für mich sehr prägender Gedanke gewesen und so ein Totschlagsargument jetzt momentan für mich bei jeder Diskussion, die ich führen muss oder darf.
Du beendest jede Diskussion mit Butt.
Ja, genau. Okay. Prinzipiell schon.